die Gespräche abzubrechen und in die Mittagspause zu verschieben. So, unser nächster Referent, Harald Strauß, ist Mitveranstalter dieses Symposiums und fürs Rahmenprogramm zuständig gewesen. Er hat Soziologie und Philosophie studiert und organisiert unter anderem die Querdurchreihe, eine interdisziplinäre Vorlesungsreihe zum Thema Kunst und Wissenschaft. Und er wird jetzt sich mit der Frage auseinandersetzen, inwiefern dem Begriff des Humankapitals in theoretischer Hinsicht denn Berechtigung zukommt. Bitteschön.
Ja, dankeschön. Auch das muss ich sagen, also ich war nicht fürs Rahmenprogramm des Symposiums zuständig, das möchte ich von mir weisen, aber es ist nicht schlimm. Wir haben zu dritt es ganz gleichberechtigt mit militanten Diskussionen begleitet, versucht auf die Beine zu stellen. Ich glaube, es ist auch gelungen. Schönen Dank nochmal den Helferinnen und Helfern aus der Studierendenschaft, weil ohne die würde das hier nicht laufen und mir wäre schon längst die Membrane durchgebrannt. Humankapital. Kontrolle dient der gesellschaftlichen Reproduktion des Kapitals. Alle anderen denkbaren Ziele sind dem untergeordnet. Die Reproduktion jedes Einzelnen ist in eine Abhängigkeit zur Verwertung des Kapitals gestellt, der im Zweifelsfalle so lange nachgegeben wird, wie Geld und Markt als alternativloses Ordo betrachtet werden. In den folgenden Abschnitten möchte ich erstens den Befund wagen, ob und inwiefern es sich beim Humankapital um ein Kapital handelt. Dieser ökonomietheoretische Komplex betrifft letztlich die Frage der gesellschaftlichen Reproduktion. Verwertet sich das Humankapital tatsächlich? Und wenn das nicht der Fall ist, der Fall sein sollte, was für einen Status hat der Begriff und welchen Effekt zeitigt er in der Frage der Reproduktion? Zweitens wird eine Trennung in zwei Dimensionen vorzunehmen sein. Nein, ich versuche eine Trennung in zwei Dimensionen vorzunehmen, in denen die gesellschaftliche Erhaltung und Vermehrung des Kapitals gedacht werden könnte, nämlich einmal in der Perspektive des Kapitals, das andere Mal in jener der Macht. Kapital und Macht bilden, so meine Überzeugung, keine identische Figur. Drittens möchte ich die gewonnenen Erkenntnisse auf den Begriff der Kontrollgesellschaften anwenden beziehungsweise versuchen, ihn für überhaupt einen Begriff von Kontrollgesellschaft fruchtbar zu machen. Das zentrale Thema des Humankapitalbegriffs lautet, wie Sie sicher wissen, welche Einheit, Bildung, Gesundheit etc. verhilft dem Einzelnen zu optimalen Nutzen, der sich in Geldwert ausdrücken soll. Die Auffassung des neoliberalen Ökonomen Gary Becker gemäß seien Schulbildung, ein Computerkurs, Gesundheitsausgaben und Höflichkeit deshalb Kapital, weil sie das Einkommen anheben. Humankapital wiederum seien sie, weil sie von ihren jeweiligen Verkörperungen untrennbar sind. Die Konstellation, den Einzelnen in Geld aufzuwiegen, ist ihrerseits älter als der Begriff des Humankapitals. In der einschlägigen Literatur wird eine Reihe von Autoren zu den Vordenkern des Humankapitals rückprojiziert und gezählt, ganz so, als ob es zwischen William Petty und Gary Becker keine differenzierteren Bestimmungen der Begriffe Kapital und Arbeit gegeben hätte. William Petty, Ökonom, Arzt und vormaliger Sekretär von Thomas Hobbes, legte es in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts auf die Berechnung des Value of the People im englischen Königreich an. Petty wählte das Mittel einer Art nationalökonomischer Gesamtrechnung, um daraus Empfehlungen für die Politik seines Landes abzuleiten. Es galt zu zeigen, so Pattys Überzeugung, dass die Untertanen des Königs von England über zureichendes Kapital in Sache und Person verfügten, um die Geschicke der gesamten damaligen Handelswelt zu lenken. Damit wurde ein Zusammenhang zwischen individueller Gesundheit und Arbeitsbefähigung in Hinsicht auf die Leistungsfähigkeit einer Nationalökonomie in die Debatte gebracht, der nicht vordergründig normativen Begründungen folgte, sondern den Erfolg einer gewissen Bevölkerungspolitik in Geldsummen abzubilden versuchte. Hier verzahnt sich zunächst nur eine Kalkulation von Wirtschaftskraft und Streitmacht mit einer Idee von vorsorgender Politik. In den Krisen der Industrialisierungsschübe allerdings schlägt dieser skizzenhaft mathematisch rationalisierte Diskurs angesichts der Verelendungsphänomene einen anderen Ton an. Ebenso berechenbar ist nämlich auf diesem Wege die Zahl der überflüssigen Hungerleider, was auf die Notwendigkeit einer Politik verweist, die geeignet wäre, diese Zahl zu minimieren. Nebenbei bemerkt, setzen sich hier erste Momente ins Werk, welche die Eugenikdebatten späterer Zeiten werden befruchtet haben. Befördert wird die Fortentwicklung dieser Problemstellung des individuellen Wertes in die Richtung des Humankapitalbegriffs mit der Entwicklung des Versicherungswesens. Unschwer zu ahnen ist, wie damit ein spezifisches Konzept des Lebens einhergeht. In den USA formulierte der Begründer des American College of Life Insurance, Solomon Hübner, 1914 ausdrücklich den Anspruch, den Wert menschlichen Lebens in einer Weise zu kalkulieren, wie die Ökonomietheorie es in Bezug auf Sachwerte bereits praktizierte. Nicht länger geht es nun um die negativen Folgen von Seuchen und Krieg für eine Nationalökonomie, sondern um die Aussicht zukünftiger Prosperität durch die gesteigerte Verwertung des Einzelnen. So viel zum Präludium. Meine erste Frage lautet, und einen ersten Abschnitt haben wir damit, wie berechnet man den Output einer Investition ins Humankapital? Es gibt Dutzende von variierten Kalkulationsvorschriften makroökonomischen Zuschnitts, die sich dieses Begriffs anzunehmen, ebenso auf mikroökonomischer Ebene, Stichwort Saarbrücker Formel, worauf ich hier aus Zeitgründen nicht eingehen kann. Der makroökonomische Zugriff setzt bestimmte Aspekte des Lebens wie Erziehung, Bildung und Gesundheit als aggregierte Kosten, also zusammengefasste Kosten, in Beziehung zum Volkseinkommen. Wenn ich so ein bisschen gestelzt spreche, dann steht das hier also in den Zangen der Parenthese in meinem Text. Ja. Um daraus Handlungsempfehlungen für den Staat abzuleiten, muss diese Beziehung zum Volkseinkommen hergestellt werden. Und freilich ist diese Betrachtung, wie hinzuzufügen ist, weit davon entfernt, Staat, Einzelunternehmen und Einzelpersonen in ihren antagonistischen Spannungsfeldern zu betrachten. Vorherrschend ist hierzulande, ich denke, das haben unsere französischen Gäste ja vermutlich auch mitbekommen, eine Motivationsrhetorik Deutschland AG, in der die Menschen sich einen Ruck geben sollen, den Gürtel enger schnallen, an einem Strang ziehen, als ob es diese Gemeinsamkeit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern gäbe. In der Hauptsache unterscheiden sich die existierenden Kalkulationsvorschriften in drei Schwerpunktsetzungen: Kosten, Einkommen und Bildung. Erstens, der kostenbasierte Ansatz berechnet die Summe pro Kopf aus den Ausgaben einer Volkswirtschaft für Erziehung, Bildung und Gesundheit in der Vergangenheit. Diese Herangehensweise vermag allerdings keinen Zusammenhang herzustellen zwischen dem investiven Input und dem volkswirtschaftlichen Output. Es lässt sich daher bestenfalls aussagen, wie viel für Erziehung, Bildung und Gesundheit in einem Land zu einer bestimmten Zeit ausgegeben wurden, aber nicht, welcher geldwerte Ertrag genau aus diesen Ausgaben für die Subjekte der Erziehung, Bildung und Gesundheit erwachsen ist. Die Korrelation von hohen Ausgaben und Wirtschaftswachstum ist also willkürlich und vor allem im diskursiven Bereich wirksam, wenn man so argumentiert. Zweitens, der einkommensbasierte Ansatz. Den bereits der erwähnte Petty in ersten Zügen skizzierte, fragt nach einem Zusammenhang von persönlichen und staatlichen Investitionen und zukünftigen Pro-Kopf-Einkommen einer Volkswirtschaft. William Farr schlug in einer Schrift von 1853 vor, den im Einzelnen verkörperten Wert in Zusammenhang mit seiner statistischen Lebenserfahrung zu setzen, abzüglich der Kosten zum Lebensunterhalt. Er rechnete auf diese Weise, welchen persönlichen Überschuss der Einzelne bis zum Ende seiner Lebensarbeitszeit generieren könnte, unter Annahme einer bestimmten Zinsrate. Sie können sich das vielleicht vorstellen. Zu den versteckten Implikationen dieser Herangehensweise zählt jedoch die falsche Annahme, dass die Lohnunterschiede zwischen den Einzelnen unterschiedlich hohen Produktivitäten abbilde, also weniger Lohn gleich geringere Produktivität und vice versa. Die systematische Weiterentwicklung gleichwohl dieses Ansatzes kommt mit der Fortentwicklung der statistischen Datenverarbeitung, sagen wir in der Mitte des 20. Jahrhunderts, erst richtig in Gang. Die mit dem Unwesen der Statistik ansteigende Zahl von Variablen wirkt sich dann allerdings negativ auf die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse aus, weil die Anzahl der jeweiligen Spezialdaten schlicht zu gering ist für eine Verallgemeinerbarkeit auch schon einer Volkswirtschaft als Bezugsraum. Internen Streit gibt es auch über den Umgang mit den nicht marktförmigen Elementen des Humankapitals, sprich der freien Zeit. Und das hat Wirkung auf die Humankapitalsumme. Komplexe Kalkulationsweisen, die also die freie Zeit als Humankapital bildend mit einbeziehen, tendieren zu einer Überschätzung des Humankapitalstocks, also der Summe des Humankapitals zum Beispiel einer Volkswirtschaft, und minder komplexe Ansätze haben einen geringeren Kapitalstock. Das heißt aber dann zunächst mal nichts anderes, als dass das Kalkulationsverfahren, die Wahl des Kalkulationsverfahrens über Erfolg oder Misserfolg der Bildungspolitik im Zweifelsfall entscheidet. Die dritte Variante ist die bildungsbasierte Schätzung. Hierbei spielen die Statistiken zur Alphabetisierung, Schulabschlüssen, Ausbildungsabbrüchen, durchschnittliche Ausbildungsdauer und so weiter die Hauptrolle. Mit Aufnahme weiterer Kriterien, die im weitesten Sinne die Qualitäten der Ausbildungswege in Zeitquanten umbrechen und vergleichbar machen sollen, wird das bereits erwähnte statistische Debakel noch vergrößert. Die sprunghaft zunehmenden Bildungsvermessungen sind größtenteils nicht aufeinander abzubilden. Je nach verwertetem Datensatz kann eine Volkswirtschaft im Humankapitalranking, wenn man ein solches aufstellt, entweder gut oder schlecht dastehen. Viertens und zuletzt darf nicht unerwähnt bleiben, dass es natürlich Versuche gibt, eine Integration dieser drei Schwerpunkte zur ökonomischen Bestimmung des Humankapitals zu konstruieren. Freilich werden die angedeuteten immanenten Probleme jedes einzelnen Ansatzes damit nicht beseitigt. Die wachsende Komplexität verhindert geradezu einfache Empfehlungen für das Regierungshandeln, erst recht für jegliche Form der Selbstregierung. All das wird Glaubenssache.
Vielleicht.
Er hat den Text. Also wenn es solche Schwierigkeiten gibt und sie auch bekannt sind, also ich referiere, das muss ich vielleicht dazu sagen, weiß nicht, Sie werden sich vielleicht nicht jetzt unbedingt mit diesen wahnsinnigen Dingen beschäftigt haben. Ich referiere hier keine Dinge, die ich mir ausgedacht habe, sondern das sind sozusagen so sehr kondensierte Quintessenzen von Diskussionen, die Volkswirtschaftler miteinander darüber führen. Das ist jetzt keine explizit linke Position, die ich jetzt hier auf den Markt trage, sondern so wird das en famille diskutiert. Ja. Also wenn es diese Schwierigkeiten gibt und sie auch bekannt sind, wieso erlebt der diskursive Komplex des Humankapitals diese Renaissance? Ganz kurze Antwort darauf, ganz grobe Antwort darauf. Auf betrieblicher Ebene hätte die Anerkennung einer Berechnungsmethode den Vorteil, den Geldwert des eingestellten Humankapitals in die Betriebsbilanz buchen zu können. Höherer Eigenkapitalwert eines Unternehmens bedeutet höhere Kreditwürdigkeit. Für Aktiengesellschaften bedeutet sie vor allem eine Steigerung der stabilisierenden Parameter in der Verwertung als Finanzkapital. Es ist übrigens gesetzlich, also es ist nicht in Deutschland gesetzlich verboten, Humankapital einzubuchen, aber die Problematik, was dieses Humankapital, das die Angestellten in die Firma mitbringen, wie man das in die Bilanz reinkriegt, weil es ja eine fremde Leistung ist, beziehungsweise ein fremdes Vermögen, das darf man ja nicht so ohne weiteres einschlürfen. Da gibt es tatsächlich also einen Passus, der das sehr schwierig macht, und das motiviert natürlich gewisse Kreise in beratender Funktion, sich Formeln auszudenken, die dann in der Praxis absurdeste Konsequenzen haben, die ich Ihnen hier leider nicht erzählen kann, weil wir uns ja zeitlich restriktiv verhalten. Sehen wir für einen Moment von den Schwierigkeiten einer konkreten mathematischen Zuweisung deshalb ab und legen als mögliche begriffliche Grundlagen nacheinander die verpönte Arbeitswertlehre und die historisch durchgesetzte subjektive Wertlehre an. Das ist jetzt sehr holzschnittartig. Der Arbeitswerttheorie, egal ob in den Varianten von Smith, Ricardo oder Marx, ist der Begriff Humankapital gänzlich inkompatibel. Die subjektive Wertlehre wiederum hat den Begriff in gewisser Weise erst ermöglicht, trägt jedoch ihre erheblichen Konstruktionsfehler in den Begriff hinein. Arbeitswerttheorien heißen so, weil sie menschliche Arbeit als wertstiftend und erhaltend behaupten. Dementsprechend thematisieren sie die Produktionssphäre als den Ort einer Wertschöpfung, einer Schöpfung von Gütern, deren Wert in der Zirkulationssphäre in Preisform aktualisiert wird und die Investition reproduziert, wie einen möglichen Überschuss als Profit realisiert. Wenn das nicht klappt, dann gibt es weder Reproduktion noch Profit. Aber jede Menge Kartons mit Waren, also mit Gütern, nicht Waren. Das Kapital ist in dieser Hinsicht die Einheit von Produktions- und Zirkulationssphäre. Ein erhebliches Problem von Arbeitswertlehren ist das Verhältnis von Wert und Preis, worauf ich hier auch nicht eingehen kann. Stichwort Transformationsproblem, Arbeitsquanten, monetäre Werttheorie und Mengenlehre. In einer Arbeitswertlehre ist der Einzelne durch seine Stellung zu den Produktionsmitteln bestimmt, also entweder Kapitalist oder Arbeiter. Eine Arbeiterin ist mitnichten variables Kapital, sondern es ist ihre Lohnsumme, klein v für variables Kapital, die einen bestimmten Teil der Kapitalrechnung ausmacht. Dieser Teil ist, was der Kapitalist abzugeben hat, um die Arbeitskraft vertragsgemäß nutzen zu können, während ein anderer Teil des Kapitals für die Arbeitsmittel, das konstante Kapital, vorzuschießen ist. Diese Unterscheidung in variable und konstante Formen des Kapitals findet auf einer buchhalterisch-symbolischen Ebene statt. Sie kann daher prinzipiell nichts aussagen über die nützliche Kombination jener Gebrauchswerte von Maschinen und Arbeit. Die Fähigkeiten eines abhängig Beschäftigten sind gerade aufgrund ihres Gebrauchswertcharakters eben von der Kapitalform ausgeschlossen. Um sich die Kapitalform zu geben im Rahmen einer Arbeitswerttheorie, zumal die eines Humankapitals, müsste der Einzelne sich aufspalten in einen Teil, der die Arbeit gegen Lohn verkauft und einen anderen Teil, der den Gebrauch von der Arbeit macht und das Mehrprodukt einstreicht. Letztlich ist es die Differenz von Arbeit und Arbeitskraft, die als Grundlage der Mehrwertabschöpfung eine Gleichsetzung von variablem Kapital oder eben schlicht Einkommen mit Humankapital unterläuft, weil die Differenz von Arbeit und Arbeitskraft nicht in einer Personalunion aktiv ausgenutzt werden kann. Durchgesetzt hat sich freilich mit der sogenannten Neoklassik in den Wirtschaftstheorien die subjektive Wertlehre, die vorgibt, Ökonomien ohne Wertbegriff abzubilden. Dazu müssen zwei Ansichten zusammengedacht werden, das Sayesche Theorem und das Gesetz des Grenzertrages. Jean-Baptiste Say's Theorem zufolge schaffe sich jedes Angebot eine Nachfrage, also der Ort dieser Explikation ist natürlich die Zirkulation. Und wo das nicht zuzutreffen scheint, ist folglich der Preis zu hoch. Das ist bis heute der Kern der sogenannten Angebotsorientierung in der Wirtschaftspolitik, etwa auch im Gegensatz zur sogenannten Nachfrageorientierung keynesianischer Wirtschaftspolitiken der Vergangenheit. Bei der Frage, wie die richtige Preishöhe ins Spiel oder im Spiel von Angebot und Nachfrage bestimmt werde, kommt nun das erwähnte Gesetz des Grenzertrages bzw. des sogenannten Grenznutzens zum Zuge. Mit dem Input jeder weiteren Einheit eines isolierten Faktors bei sonst gleichbleibenden Produktionsfaktoren wächst bis zu einem bestimmten Punkt der Output. Es ist allerdings zu bedenken, dass es sich dabei ursprünglich um eine Produktionsfunktion handelt, die unter Umständen auch noch falsch ist. Johann Heinrich von Thünen, Jacques Turgot, James Stewart sind in diesem Zusammenhang zu nennen, wer das ein bisschen näher betrachten möchte. In der neoklassischen Adaption findet sich dieses Ertragsgesetz aus der Sphäre des Gebrauchswertes auf monetäre Wertschöpfung angewendet. Privathaushalte und Unternehmer handeln demzufolge gleichermaßen ökonomisch, wenn sie ihre stets knappen Mittel auf alternative Zwecke mit einem individuellen Grenznutzen verteilen. Die Privathaushalte in privatem Konsum, die Unternehmer in einer optimalen Kombination von Produktionsfaktoren. In beiden Fällen wird diese Entscheidung von individuellen Nutzenerwägungen abhängig gemacht. Das heißt, mit sinkendem Preis kann innerhalb dieses Denkens eine Ware plötzlich als nützlich erscheinen, die sie zuvor nicht gewesen ist aufgrund ihres zu hohen Preises. Der Preisbildungsmechanismus wird also auf diese Weise subjektiv fundiert, deswegen im Jargon die Rede von der subjektiven Wertlehre. Jetzt habe ich Sie sehr gequält. Es sind einige Feststellungen zu machen. Die Auffassung über die Kaufentscheidung eines Privathaushalts als Grenznutzenerwägung ist eine Analogienbildung des betriebswirtschaftlichen mikroökonomischen Denkens. Der Einzelunternehmer berechtigt seine Aneignung eines Teils des Gesamtprodukts schlicht durch seinen juridischen Besitztitel an den Arbeitsmitteln. Sprich, lässt er die Maschinen schneller oder länger laufen, schafft er neue an oder kombiniert er die Produktionsfaktoren auf neue Art, erhöht sich vielleicht der Output. Diesem Output wiederum scheint auf dem Markt ein Geldwert zu entsprechen, den der Inhaber als sein Einkommen einstreicht. Das ist die legitimatorische Grundlage, deshalb erzähle ich Ihnen das. Diese Grenzerträge aus verschiedenen und veränderten Faktorinputs sind freilich von Betrieb zu Betrieb verschieden und ändern sich historisch mit den sonstigen Bedingungen der Produktion. Wie nun aber ließe sich dies auf makroökonomischer Ebene abbilden, das heißt nämlich all die makroökonomischen Fragen der Volksbildung, der kollektiven Anstrengung, des Gesundheitswesens und so weiter als Input-Output-Relationen zu fassen, um es kurz zu machen, gar nicht. Die Makroökonomie rechnet in aggregierten Größen und wie es nun einmal mit Zusammenfassung ist, verschwinden die Gewinne und Lohnniveaus, die so schön unterschieden wurden, auf Nimmerwiedersehen in diesen Zusammenfassungen. Verkürzt gesagt erzeugt diese Analogienbildung zwischen Mikro- und Makroökonomie den wenig plausiblen Fall so zu tun, als ob eine Ökonomie nur einen Typ von Gütern erzeugt. Die eben dargelegte Argumentationskette muss aber notwendigerweise den Maßstab für die Behauptung des Humankapitals abgeben, wenn gelten soll, dass die individuelle Faktorkombination das Kapital eines Menschen darstellt. Kurz gesagt, gute Bildung, Gesundheit und Manieren können durchaus nützlich sein, doch wiederholen sich auf der Ebene des Geldes und der Volkswirtschaft die genannten Konstruktionsfehler der subjektiven Wertlehre. Zweiter Abschnitt. Ein Versuch, zwei Dimensionen zu formulieren, die gesellschaftliche Reproduktion zu betrachten. Erstens das Mathem der Ökonomie. Das Humankapital bildet in gewisser Hinsicht keinen Begriff, der die Ökonomietheorie erweitert und dem regierungspolitischen Handeln Steuerungsempfehlungen geben kann, die irgendeinen nachweisbaren ökonomischen Effekt haben, außer die Tantiemen der Wirtschaftsberater zu sichern. Mit Blick auf die Frage nach dem Übergang von der politischen Regulationsweise des offenen Zwangs zu einer der Kontrolle wird darüber zu diskutieren sein, ob die Kontrolle der Arbeitskraft zum Zwecke gesellschaftlicher Reproduktion nicht erst mit der Einschreibung in ein ökonomisches Mathem effektiv wird. Und effektiv werden heißt in diesem Zusammenhang Kapital werden. Hierbei wäre wiederum eine Unterscheidung zu machen zwischen der Selbstkontrolle und der Kontrolle durch eine externe Struktur, was ich hier unberücksichtigt lasse. Was ist das Mathem der Ökonomie? Die berüchtigten Diskussionen um die Frage des Wertes, des Geldes, des Kapitals und der Arbeit drehen sich im Grunde um das Denken dieser Einschreibung der Lebenden wie der Toten in eine bestimmte Form des symbolischen Austauschs, die den Gesetzen der Mathematik mehr gehorcht, als die Ideologie des freien Marktes wahrhaben will. Das ökonomische Mathem als ein Komputieren der Wertschöpfung hinter dem Rücken der Akteure stiftet die Grundlage für Wachstum wie Krise gleichermaßen. Die Produktion von Gütern als Waren, die nicht frei zugänglich verteilt werden, bildet einen Reproduktionszusammenhang, der sich in anderer Weise geltend macht als die Diskurse, die ihn begleiten. Die Realität des ökonomischen Mathems als Reproduktionszusammenhang ist eine Virtualität, die sich fortlaufend als das makroökonomisch letztlich unberechenbare Chaos der Märkte aktualisiert. Die Virtualität des ökonomischen Mathems ist deshalb unberechenbar, weil sie selbst in gewisser Weise rechnet, und zwar so lange, wie das Geld Geltung hat. Das Kapital als begriffliche Einheit von Produktion und Zirkulation, etwa bei Marx, ist sein widersprüchlicher Name. Zweitens, das Mathem der Macht. Obgleich die zeitgenössische Ökonomietheorie... Oh, das ist gut, ne? I've got this strange feeling of déjà vu. Okay, obgleich die zeitgenössische Ökonomietheorie auch einer immanenten Kritik nicht standzuhalten vermag, wie die Protagonisten dann und wann auch eingestanden haben, Stichwort zur Recherche, Cambridge-Cambridge-Debatte, Joan Robinson, Piero Sraffa gegen Paul Samuelson. Paul Samuelson gibt es zu, hat aber trotzdem gewonnen historisch, das ist interessant. Also Lehrbücher der VWL und so, Paul Samuelson ganz weit vorne. Also obgleich die zeitgenössische Ökonomietheorie einer immanenten Kritik nicht standzuhalten vermag, wie ich überzeugt bin, und die Protagonisten das dann und wann auch zugeben, bleiben die gewissermaßen ideologischen Kurzschlüsse im regierungspolitischen Handeln der westlichen Industrienationen mit der berühmten Hartnäckigkeit des Volksvorurteils erhalten und kondensieren im Begriff des Humankapitals. Das permanente Beharren auf Begrifflichkeiten, die jenseits eines ökonomischen Mathems liegen, lässt sich folglich auch nicht durch eine Aufklärung über ökonomische Zusammenhänge allein ausräumen, weil sie in einem anderen Mathem, dem Mathem der Macht, situiert sind. Die hegemoniale Geltung von Diskursen auf der Ebene dieses Mathems der Macht bedarf keiner Fundierung im Mathem der Ökonomie. Der Beweis der Macht ist ihr Effekt. Insofern ist Gary Beckers Satz, Kapital sei, was Einkommen anhebt, auch nicht auf dem Feld des ökonomischen Mathems situiert. Das hindert nicht an einer Koinzidenz dieser unterschiedlichen Matheme, die keinesfalls als Gegensatzpaar missverstanden werden sollte. Wie wir ahnen, beruht auch Macht auf einer gewissen Art von Berechenbarkeit. Diese jedoch ist gänzlich anderer Art als die sich krisenhaft aktualisierende Virtualität des Kapitals. Diese unterschiedlichen Rechenarten auseinanderzuhalten, halte ich für dringend geboten. Die Hegemonie des Neoliberalismus ist, wie mir scheint, weniger eine begeisterte Affirmation der frohen Botschaft vom Humankapital und schon gar nicht kann in Hinsicht auf die Reproduktion von Volkswirtschaften von einem Erfolg gesprochen werden, wenn Erfolg mehr heißt, als die Reichen noch reicher zu machen und die Armen ärmer, trotz technologisch gesteigerter Produktivkraft. Die neoliberalen Heydays in den 1980er Jahren dürften Evidenz genug liefern. Das Mathem der Macht müsste demnach den Rahmen abgeben für das Denken von Kontrollgesellschaft. Meine Fragen: Wie funktioniert seine andere Form des Komputierens? Wie bewegt es sich im Mathem der Ökonomie und wann überschreibt das Mathem der Ökonomie jenes der Macht? Dritter und letzter Abschnitt. Und versucht diese Begriffsunterscheidung der Matheme der Ökonomie und der Macht auf den Begriff der Kontrollgesellschaft anzuwenden oder für einen Begriff der Kontrollgesellschaft fruchtbar zu machen, weil ich denke, dass wir vielleicht noch nicht so weit sind, da zu entscheiden, was das denn genau umfasst und was nicht. Mit dem Pastorat, also die Anleitung zur Selbstlenkung einer Schafsherde von zunächst Gottfürchtigen, dann Gutgläubigen durch einen Geistlichen, mag sich ein aus heutiger Sicht bemerkenswerter Schritt in die Richtung einer Kultur der verhaltensregulierenden Introspektion vollzogen haben. Gehorchen um des Gehorchens willen und nicht mehr um einer äußeren Macht unter Androhung von Strafe zu willfahren. Funktionieren für andere als Selbstzweck. Wo tatsächlich Selbstregulation stattfindet, erscheint mir eine symbolische Rückerstattung für diesen Gehorsam allerdings unabdingbar. Abgesehen vom Geld muss dies in erster Linie eine Belohnung sein, die im zentralen Nervensystem wirkt. Wer in sein Humankapital investiert, bedient daher kein Mathem der Ökonomie, sondern eines der Macht. Auf welche Art oder wie hat aber der Mensch etwas davon? Der kürzeste Weg, sich Anerkennung und Geltung als jenes Selbst zu verschaffen, das man gerne wäre, ist der Narzissmus. Die zuweilen freudig gefeierte Pluralität der sogenannten Lebensstile mag wie ein Sieg der Differenz über den muffigen Konformismus vergangener Tage wirken, doch die Anerkennung des je anderen ist im Kapitalismus tief eingelassen in einen äquivalenten Tausch, dessen Unterbrechung zu jenen Ausbrüchen von Aggression führt, gestisch, verbal und handgreiflich. Beunruhigen, wie ich denke, sollte die Kritiker daher weniger die Möglichkeit einer Verallgemeinerung der Assessment Center und 360-Grad-Feedbacks, in deren fragwürdigen Genuss nur eine Minderheit der Gutverdienenden gelangt, beunruhigen sollte die unendliche Schwächung der Mehrzahl der Minoritären, sich gemeinsam der Wechselfälle des Kapitalismus zu erwehren, ihre umfassende Angst vor der Möglichkeit der Bestrafung, ihre revanchistische Schicksalsergebenheit, die den Bodensatz für die Faschismen der Zukunft ausmacht. Die Majorität ist Deleuze zufolge vor allem ein herrschendes Modell und keine Frage der Zahl. Ich möchte es eine Hegemonie nennen. Diese Hegemonie erschien ihm so tief imprägnierend, dass er in einem Gespräch mit Negri die Worte, die Kommunikation als verdorben bezeichnete. Diese zunächst überzogen und selbstwidersprüchlich wirkenden Äußerungen, die der Kommunikation eigentlich den Garaus machen, bekommen ein anderes Gewicht, wenn die Geltung der Begriffe vom allgemeinen Äquivalent vom Geld her gedacht wird, das Deleuze an jener Stelle in Kontrolle und Werden, heißt es in der deutschen Fassung, auch anführt. Vielleicht ist es der Fall, dass das narzisstische Denken und Empfinden das individuelle Komplement zur Kontrollgesellschaft darstellt, eine genussvolle Autorepressivität. Der Narzissmus verdirbt die Sprache, die Kommunikation, die doch so nötig wäre, weil er die Begriffe wie Geld für den äquivalenten Tausch einsetzt. Worin besteht jedoch das Verderben, das vorschnell als normatives Urteil von Deleuze gelesen werden mag? Ich denke, das Verderben der Sprache ist keine Frage der Profanierung eines sakrosankten Bereichs. Vielmehr erscheint mir die Anerkennung nicht länger als eine Frage von Erkenntnisfähigkeit, sondern als eine von Tauschrelationen zum Zwecke der Akkumulation von Geltung. Nicht von ungefähr sind die Begriffe des Geldwesens in das gängige Vokabular oder zumindest bekannte Vokabular eingeflossen, in eine Beziehung investieren, die innere Kontoführung, der Ausgleich des Gefühlskontos, Charaktereigenschaften als Kapital und so weiter. Matheme der Macht wirken nicht allein als eine verinnerlichte Repression, sie wirken eben auch als die Konditionierung, Emotionen wie eine Ressource auszubeuten, Emotionen auszulösen und sich an der symbolischen Rückerstattung zu laben. Das können vor allen Dingen auch die eigenen Emotionen sein. Anders als in den teuren panoptischen Konstruktionen der Beratungsfirmen umfasst dieses Verderben der Kommunikation die Minoritären auf ihre Weise. Die Formen der Autorepressivität sehen freilich am unteren Ende der Gesellschaft anders aus als in den selbsternannten Aufsteigermilieus. Das regulierte Selbst befindet sich in der Bewegung der emotionalen Selbstverwertung. Ein Anerkennungserfolg ist immer unter Anpassungsdruck erkauft und darin unterscheiden sich Straßenbanden strukturell nicht von den Arrivierten. Im Verhältnis von Majoritären gegenüber Minoritären, ein Verhältnis, das das Klassenverhältnis psychodynamisch durchkreuzt, müsste die von den Minoritären erbrachte, monetär schlecht bezahlte Leistung in der gesellschaftlichen Buchführung eine möglichst hohe Geltung erzielen. Das ist zum Teil der Glaube jener, die meinen, sie befänden sich gewissermaßen in einer Warteschleife auf dem Weg nach oben. Gerade die Haltung jener Gläubigen antizipiert die perfekte Kontrollgesellschaft. Das Mathem der Macht stützt in dieser Tendenz effektiv die Ausbeutung, doch es setzt nicht das ökonomische Mathem aus. Überproduktionskrisen, das Anschwellen und Platzen von Finanzmarktblasen, all diese Aktualisierungen des Kapitals lassen den Höhenflügen des Glaubens an die eigene Wirkmächtigkeit immer wieder die heiße Luft ab. Narzisstisch gekränkt wird dann mit dem Verlust der eigenen Spekulationsmasse gleich das Ende der Welt verkündet, in der Regel ein Präludium, um den jeweils Ärmsten einer Gesellschaft noch den letzten Rest an Solidarität aufzukündigen. Die Majorität hält ihre kleine Welt für das Ganze und verkündet dies auch souverän über den Äther, so viel haben die von Carl Schmitt gelernt. Gewiss sind die Installationsroutinen der Kontrollgesellschaften, wenn sie denn greifen sollten, an den wirkmächtigsten Knotenpunkten des Kapitals zu beobachten und zu verstehen. Doch eines darf die Kritik hierbei nicht vergessen. Es handelt sich um die Lebensauffassung eines winzigen Teils der Weltbevölkerung. Aus all diesen Gründen halte ich die entweder begrüßte oder beklagte Ökonomisierung aller Lebensbereiche für einen untauglichen Begriff, um jene Prozesse zu erfassen, die sich Effekten der Macht verdanken, aber nicht originär dem Mathem der Ökonomie entstammen. Das Mathem der Macht leitet eine Simulation von ökonomischer Effektivität ein, ähnlich der irrigen Auffassung, dass jede Form von Arbeit schon Wertschöpfung sei, wenn sie nur bezahlt wird. Bezogen auf das ökonomische Mathem der gesellschaftlichen Reproduktion im Weltmaßstab, wird es absehbar jedoch nicht um eine Globalisierung allein dieser Auffassung gehen, geradezu als Clash of Cultures oder so etwas, sondern vordringlich um die Verschärfung der Verteilungsmodalitäten des weltgesellschaftlichen Reichtums, Stichwort Klimaveränderungen, Wanderbewegungen, Ressourcenverknappung etc. etc. Das wird die Bedeutung der Differenz von Kapital und Arbeit nochmals auf eine andere Stufe stellen. Und was heißt es, ein Wort Deleuze variierend unter solchen Bedingungen schöpferisch zu werden, revolutionär zu werden? Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch nochmal. Gibt es dazu jetzt erstmal Fragen oder Anmerkungen?
Ich habe eine Frage zu dem Gehorchen um des Gehorchens willen, was ich verstanden habe als Ausdruck der kontrollgesellschaftlichen Effizienz. Ist es nicht letztlich so, dass sich durch die Politik der Kostensenkung, wie sie dargestellt wurde, zum Beispiel das Thema Arbeitswertlehre, ich habe so verstanden, dass die Arbeitswertlehre ja im Prinzip betriebswirtschaftlich verallgemeinert wird auf die Gesamtökonomie und sich dadurch sozusagen das Primat der Kostensenkung sozusagen gegen den Einzelnen ausgespielt wird?
Nee, es wäre die subjektive Wertlehre von Arbeitswertlehre ist in dem Lehrbetrieb des Volkswirtschaftlichen überhaupt nicht mehr die Rede. Also das ist, darum heißt, nennt sich dieser Zug auch Neoklassik, weil sie eben nicht mehr mit der Klassik zu tun haben und sich also meinen, von diesen Problematiken ein für alle Mal befreit zu haben, weil sie, wie ich das versuchte darzulegen, diese Wertschöpfung oder da die Wertschöpfung in die Zirkulation hinein verlegen. Wobei sie, also wenn man solche Leute reden hört, sie sprechen von Wertschöpfung, aber die haben keinen Wertbegriff, weil das ein ganz, ganz heißes Eisen wäre. Noch heißeres Eisen, als das bei Marx ist. Also nicht, dass sie das interpretatorisch aufgrund der verschiedenen Szenen, die diskutieren und Kreise mich so interpretieren. Ich habe in gewisser Weise natürlich von Marx aus, aber ich habe angemerkt, dass es also erhebliche Probleme gibt, die fruchtbar zu machen, ich allerdings für geboten halte bei Marx. Also aus der subjektiven Wertlehre werden sie nicht mehr viel rausholen können.
Ich meine, meine Frage zielt schon darauf ab, die Frage der Kostensenkung. Es ist ja sozusagen, der Preis der Arbeit wird gesenkt. Der Widerspruch wurde ja angesprochen zwischen Kostensenkung und letztlich nicht verfügbarer, in dem Ausmaß verfügbarer Lohnarbeit. Inwiefern sich letztlich nicht doch Ökonomie als machtförmig artikuliert in Bezug auf den Einzelnen, als dass sie ihn ja letztlich vor die Wahl stellt, sich zum Beispiel der Disziplin der Selbstoptimierung oder den Maßgaben der Selbstoptimierung zu unterziehen oder ganz platt gesagt, keinen Job zu haben, kein Einkommen zu haben, das ganze Hartz-IV-Regime und so weiter.
Ich gehe jetzt mal wieder dahin, weil das ist albern. Vielen Dank für die Steilvorlage. Also worauf es mir ankommt, weshalb ich eine Trennung versuche mit diesen sperrigen Begriffen der Matheme, ja, die Berechenbarkeiten andeuten, über die ich weiter nachdenken oder über die wir zusammen diskutieren können. Es ist mir wichtig, dass wir nicht zu leicht in die Fahrwasser geraten, und das scheint mir der Fall bei der Kritik zu sein, dass wir durch die Skandalisierung dieser, ich sag mal, Tätigkeit der Beraterkaste, die die Ökonomisierung affirmativ und bejahend predigt, wir stellen, ich sage jetzt mal wir als Kritiker hin und sagen, das ist gar nicht gut, das soll nicht sein, und betreiben aber sozusagen in negativer Weise in gewisser Form das Geschäft dieser Berater weiter, anstatt sehr genau zu überprüfen, ob das, was die da versprechen, überhaupt erstmal auch innerhalb ihrer eigenen Theoriebildung funktioniert. für den Begriff des Humankapitals habe ich gelernt, ich bin auch von anderen Voraussetzungen des Denkens ausgegangen, dass das nicht der Fall ist. Eigentlich ist in der, ich sage jetzt mal, bürgerlichen, ökonomietheoretischen Debatte das Thema Humankapital uninteressant. Aus den verschiedenen angeführten Gründen. So, und jetzt ist aber interessant, dass uns diese Thematik ja dauernd um die Ohren geschlagen wird und also auch im regierungspolitischen Handeln. Es ist eine Verbetriebswirtschaftlichung des Makroökonomischen, die sich da ereignet. Allerdings, es ist wirklich ein Kampf, auch eine Frage von Auseinandersetzung, welche Strömungen in diesem Bereich der Wissenschaft sich da durchsetzen. Es sind Dinge, die nicht tragen. Wenn das als regierungspolitisches Handeln angeschwemmt wird an die Gestade des Alltags, dann ist das noch keine Evidenz, dass es sich um ausgefeiltes, theoretisch stimmiges Konstrukt handelt, sondern wir schlagen uns dann mit dem Mathem der Macht herum, ja, das uns so drücken kann, dass wir ausbeutbarer sind, aber es ist nicht in erster Linie ein Mathem der Ökonomie, was da wirkt. Es ist eher eine Krisenbeschleunigung, um dem da noch die Pointe aufzusetzen. Natürlich zu unseren Lasten, ich kann das nicht feiern. So. Also gar keine Frage.
Ja, Harald Strauß, ich fand es natürlich super spannend und interessant, die beiden Matheme der Macht und Matheme der Ökonomie in ihren Interferenzen aufeinander zu beziehen. Wir müssen aber, glaube ich, das, was mit Mathem gemeint ist, noch ein bisschen näher beschreiben. Also in Ihren ganzen Äußerungen hat mich sehr erinnert an die jahrzehntelange Debatte mit Helmut Reichelt, Hans-Dieter Bahr und mir über die Gebrauchswert-Tauschwert-Debatte. Und da haben wir gemerkt, da gibt es ein hegelianisches Erbe in diesem Wertbegriff. Ne? Gebrauchswert wurde sozialdemokratisch gelesen, ich mache es ein bisschen einfach, bei Helmut Reichelt. Und wir haben dann überlegt, was ist das mit diesem komischen Wert? Und da jetzt Folgendes mit dem Mathem. Alain Badiou, der vorhin erwähnt wurde, hat einen wunderschönen kleinen Text geschrieben, überhaupt mal dieses Wort Strategem, Vornehmen, Mathem zu beschreiben. Worum handelt es sich dabei? Nicht einfach Mathe wie in der Schule, sondern, jetzt kommt der Definition von Heidegger, die so brillant ist, die Axiomatik, die über die Dinge hinaus etwas entwirft, eine Konjektur, ein Credo. Und jetzt sind wir bei den Credit Points und dem Credo. Kredit heißt aufgeschobene Schuld und Glaube. Und das heißt, dieses Glauben, das war noch gar nicht Thema, dieser Glaube auf der Tagung, ist die konstitutionale Fiktion, um überhaupt Kapital zu erzeugen. Von dort ausgehend hat Marx übrigens, wir haben das nur angedeutet, höchst diskursanalytisch, den Diskurs der Physiokraten, den von Adam Smith, und viele schon sehr diskursanalytisch präzise beschrieben. Was heißt das? Der blinde Fleck, das Ungesagte im Gesagten dieser Diskurse. Neu wiedergelesen. Dasselbe, und Sie haben das nur angedeutet, könnte man sagen, heute bei den ganzen Nationalökonomien und BWL-Ökonomien kann man doch nachweisen, anders als bei der 1929er Weltwirtschaftskrise, dass dieser durchgedrehte Finanzkapitalismus, dieses Credo und Kredit, eigentlich noch eine Stufe mehr dieses losgelösten Mathems oder Signifikanten, um auf das Poem, das Zeichen ohne Referenz etc. zu sehen. Und von dort ausgehend, von dieser Losgelöstheit dieser Konjektur, lässt sich viel eher die Naivität, wie Sie richtig beschrieben haben dann, aller blinden, ja, humanistisch argumentierenden, die Menschen sind die arme Rentnerin, die 100 Euro bei Lehman verloren hat, die ist halt genauso gierig und so weiter und so weiter. Also geht es doch eher darum, von dem überzogenen Kredit als Mathem die gleichsam sich verkennenden, anthropologisierenden Diskurse über die Wirtschaftskrise, deutet das nur an, ja, zu dekonstruieren etc.
Ja, vielen Dank für den Kommentar. Ja, also ich habe es nur angedeutet, die Zeitrestriktion. Aber ich gebe Ihnen recht, ich versuche das in dem Text anzudeuten mit dem Begriff, dem mir nach langen Lektüren des Marxischen Kapitals immer klarer vor Augen tritt. Aber das ist vielleicht auch ein Problem, ob man da so leicht nachvollziehen kann, dass das Kapital, von dem da in verschiedenen Ebenen die Rede ist, keine Geschichte ist, die so in der Welt steht, wie wir sie in die Bücher schreiben. Ja? Ich kann das jetzt nicht in aller epischen Breite hier ausrollen. Ich kann sozusagen vielleicht eine kleine Denknuss mitgeben, die diese Bedeutung des Symbolischen dabei trägt. Also das kennt jeder, der einen Betrieb hat, wenn hier jemand einen Betrieb hat. Die Dauer der Abschreibung einer Maschine ist nicht abhängig von der Lebensdauer der Maschine, sprich wann der Gebrauchswertmaschine kaputt geht, sondern das entscheiden Sie als Betriebsinhaber. Das wirkt sich aber, weil die Maschine sich ja amortisieren muss, das heißt, die investierte Knete muss wieder zurücklaufen, das heißt, das muss in die Waren, in den Preis mit hineingehen. Ja. Wenn Sie viel Konkurrenz haben, kann das sein, dass Sie mit Ihrer teuren Maschinenanschaffung da nicht mehr anlanden. Und dann entscheiden Sie vielleicht von vornherein anstatt 10 Jahre, 5 Jahre. Das hat Wirkungen auf die Wertgröße. So. Das sind aber Dinge, die nur gestützt sind, zunächst einmal auf der Ebene dessen, was ich zugegebenermaßen behelfsmäßig symbolisch buchhalterisch nenne. Und das hat mit diesem Punkt zu tun, den ich, vielleicht habe ich das hier erwähnt oder ich habe es rausgestrichen, als Credo bezeichnete. Deswegen ist ja gerade auch von dem Verlust des Vertrauens die Rede, wenn in Finanzmärkten ja die Luft abgelassen wird. Ein Kredit, ja, also das muss ich ja jetzt nicht weiter erläutern, Kredit. Das Aufschwatzen von Immobilienkrediten den Leuten, die eigentlich, wenn sie es mal durchrechnen, merken müssten, ich kann mir das nicht leisten, denen vielleicht Zwangsversteigerung droht, vielleicht auch nicht. Mal gucken, was die neue Administration da macht. Das sind alles Dinge, die den Glauben an eine Zukunft der Prosperität in sich tragen. Und die sind unglaublich krisenbeschleunigend. Einerseits, Sie dürfen aber nicht vergessen, die Krise ist niemals die Krise von allen. Ja, man kann ganz hervorragend Geld verdienen in der Krise. Ja, zu jedem Zeitpunkt. Aber natürlich nicht alle.
So, ich würde sagen, um nicht insgesamt noch mehr von der Mittagspause, die ja auch knapp bemessen ist, wegzunehmen, dass wir die Diskussion, und ich glaube, es gibt vielleicht noch die ein oder andere Frage, eben jetzt hier eher im privaten, kleineren Kreis stattfinden lassen. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit heute Morgen und viel Spaß morgen, heute Nachmittag.